Der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel. Wunderbar.
Erstens wäre die fast religiöse Technikgläubigkeit zu überwinden, mit der die Möglichkeit eines grünen Wachstums, nämlich durch eine Entkopplung des Wohlstands von ökologischen Schäden, proklamiert wird. Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümlein stehen, wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein, soll ich zum Welken gebrochen sein? Mit allen Wurzeln hob ich es aus und trug's zum Garten am hübschen Haus. Ich pflanzt es wieder am kühlen Ort, nun zweigt es und blüht es mir immerfort.
Die Anzahl gebildeter, sich politisch progressiv gerierender Menschen, deren globaler Aktionsradius mit einem individuellen CO2-Fußabdruck korrespondiert, der alles bisher für möglich gehaltene übertrifft, nimmt sprunghaft zu.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute geht es bei Milch und Kultur um ein ganz besonderes Projekt des Trabanten Verlags. Ein Buch mit dem Titel Mondnacht 5 vor 12. In 21 Essays von verschiedensten Autoren versuchen die Herausgeber Chris Verfuß und Felix Erdmann unterschiedlichste Perspektiven auf den Klimawandel aufzuzeigen und verbinden dieses mit Lyrik, die uns schon über Jahrhunderte begleitet. Wie passt das zusammen? Was hat Lyrik von Goethe mit dem heutigen Diskurs über den Klimawandel zu tun? Dem möchte ich heute nachgehen und freue mich dabei sehr, als Gäste die Herausgeber selbst zu Gast zu haben. Außerdem einen Autor, der einen Essay im Buch geschrieben hat, Ökonom und Nachhaltigkeitsforscher Nico Pech. Er gilt als Begründer der Postwachstumstheorie und beschäftigt sich in seiner Arbeit als Professor für plurale Ökonomik an der Uni Siegen damit, ob unsere Gesellschaft weiteres Wachstum braucht, was wir brauchen, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen, warum wir uns unbedingt reduzieren müssen, um das Fortleben zukünftiger Generationen zu gewährleisten. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
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 Es geht immer los mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Und ich würde euch bitten, immer kurze Sätze zu Ende zu führen oder kurze Fragen kurz zu beantworten. Den ersten Satz, den ihr zu Ende führen sollt, Gedichte sind?
Gedichte sind Wortbilder.
Sind hochverdichtete Informationen.
Sind wunderschön.
Fortschritt ist
unvermeidlich.
Die eklatanteste Selbsttäuschung der zivilisierten Menschheit.
Wichtig, aber gefährlich.
Was hast du gestern um 5 vor 12 gemacht?
Geschlafen.
Kaffee getrunken in einem Bahnhof.
Homo Faber von Max Frisch gelesen.
Wenn ich an den Mond denke, denke ich an...
Die Romantik.
An eine schöne Nacht.
An unser neues Buch.
Das letzte Musikstück, das ich gehört habe, ist...
Ui, gute Frage. Muss ich mal ein bisschen nachdenken. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es kann was von den Beatles gewesen sein.
Mein letztes Musikstück war Catfoot von King Crimson.
Mein letztes Musikstück war Lost von Father Freddy.
Für mich ist ein Aktivist...
Ein Mensch, der zu seinen Idealen steht.
Ein immer wichtigerer Bestandteil der Zivilgesellschaft.
Mutig und ein Vorbild.
Wie würde Annette von Droste-Hülshoff auf den Kohleausstieg reagieren?
Hoffnungsvoll.
Sie würde Tänze aufführen.
Indem sie ihr Gedicht Die Mergelgrube zu Die Kohlegrube umtaufen würde.
Meine Erfahrungen mit Milch sind?
Meine Erfahrungen mit Milch sind Müsli-Morgende.
Kaffee ohne Milch schmeckt nicht.
Hafermilch schmeckt gut, ist aber keine Milch.
Der letzte Film, den ich gesehen habe, war?
Vielleicht kann jemand anderes vorher sagen, ich muss echt ein bisschen nachdenken.
Bei mir war es The French Dispatch von Wes Anderson.
Miss Marple, der Wachsblumenstrauß.
Ich glaube, bei mir war es Fabian, die Verfilmung von Erich Kästner.
Der letzte Satz, den ihr beenden müsst, der Kurzanseite Politik und Poesie, ...
gilt es manchmal zu verbinden.
Sind zwei Galaxien.
Kann sehr viel voneinander lernen.
Zu Gast heute bei Milch und Kultur sind Chris Verfuß und Felix Erdmann, Herausgeber des Buches Mondnacht 5 vor 12 und Nachhaltigkeitsforscher und Ökonom Nico Pech. Wir wollen heute an der Schnittstelle zwischen Poesie und Politik diskutieren. Und ich möchte mit Felix und Chris beim Beginn. Was war die Idee eures Projektes, also dieses Buches, und was kann man in diesem Buch entdecken? Wie ist dieses Buch gestaltet? Vielleicht, Chris, fängst du mal an.
Ja, wir können uns ja einfach ein bisschen ergänzen. Also ich glaube, wir haben letzten Februar damit angefangen. Wir haben über den Klimawandel geredet. Ich bin auch immer bei Fridays for Future hin und wieder auf der Straße gewesen. Wir haben uns dazu unterhalten und hatten dann irgendwann darüber geredet, wie paradox es eigentlich ist, dass wir alle oder viele, so unser Umfeld, die Gesellschaft, hat man das Gefühl, sagt, naja, soll, die wünschen sich, alles soll bleiben, wie es ist. Und gleichzeitig, damit es bleibt, wie es ist, kann es nicht so bleiben, wie es ist. Also es muss sich ja was ändern. Und dann sind wir irgendwie, weil wir beide Gedichte lieben und die lesen und besprechen, sind wir dazu gekommen, interessant, es gibt ja ganz viel Naturlyrik, gerade die Epoche der Romantik, die über das Verhältnis von Mensch und Umwelt nachdenkt, spricht ganz viel über eben dieses Verhältnis und wir haben uns gefragt, naja, wie ist es, wenn man diese, wenn man das mit der heutigen Situation in Bezug stellt, da ja die Gedichte in Jahrhunderten besprochen wurden, wo es noch gar nicht dieses Problem gab der Klimakrise. Und da dachten wir, das ist ja eigentlich spannend, die mal in Bezug zu stellen. Vor allem, weil die Epoche der Romantik, aber das kann Felix jetzt vielleicht weiterführen, sich sehr zu eignet, weil sie ja noch als letzter Satz sozusagen als Gegenreaktion zur Aufklärung, zur Vernunft wieder das Subjekt, das Individuum ins Zentrum rückt. Und ich glaube eben, dass das Gefühl oft in der Klimadebatte zu kurz kommt. Es geht oft viel um Fakten, um Naturwissenschaft und ich denke, es ist hilfreich für den Diskurs, wenn man da auch mal diese Perspektive des Gefühls mit einbringt.
Genau, ergänzend zwei Dinge eigentlich. Und zwar war unsere große Faszination und irgendwie unsere erstaunliche Feststellung, dass eigentlich diese ganzen längst verstorbenen DichterInnen die gleichen Werte vertreten wie Fridays for Future und wie die jungen AktivistInnen heute und dass die so sehr am gleichen Strang ziehen, dass zum Beispiel ein Goethe, der ja auch Naturforscher war, ganz sicher heute Scientist for Future wäre, dass es sich lohnt, die zusammenzubringen und so halt irgendwie ein neues Publikum für Klimakampf, für Umgang mit der Klimakrise zu gewinnen, weil es vielleicht Leute gibt, die Gedichte lieben, aber mit dem Klimawandel nicht so viel am Hut haben oder andersrum und so weiter, dass sich da die Vernetzung lohnt. Und zweitens, wir hatten eine Erfahrung mit Lyrik im Rücken. Wir hatten nämlich kurz vorher mit dem Trabanten Verlag am Projekt Lockdown Lyrik gearbeitet. Das war ein vom Fabian Leonhardt ins Leben gerufenes Projekt, in dem er mit Lyrik quasi den Lockdown kommentiert hat. 100 Gedichte waren das von ganz vielen verschiedenen Leuten geschrieben. Und da hatten wir so ein bisschen eigentlich gemerkt, dass sehr, sehr viele Leute Lust auf Lyrik hatten. Und das war auch so ein bisschen, ja, ich glaube, ohne das im Rücken hätten wir vielleicht nicht unbedingt drüber nachgedacht. Aber das hat irgendwie das Gefühl geweckt, dass es möglich ist, mit Lyrik tatsächlich Leute zu erreichen.
Bevor ich gleich den Nico fragen möchte, warum er seinen Beitrag zu diesem Projekt geleistet hat, möchte ich nochmal von euch hin, wie kann man sich das Buch vorstellen? Vielleicht könnt ihr mal einen Einblick geben. Es gibt ja nicht einen Autoren, sondern es gibt mehrere Autoren. Von Nico Pech über Gregor Gysi bis hin zu Sirius von Ende Gelände. Was ist das, wie sieht das Konzept aus? Was kann man erwarten von dem Buch?
Ja, also generell, wir haben eigentlich im Kopf gehabt, glaube ich, 10 Leute wollten wir anfragen. Wir wollten einen möglichst breiten Blick auf die Klimakrise. Wir wollten selber dazulernen, deswegen auch alle Bereiche abdecken, die Klimakrise betrifft. Also sozusagen die Komplexität wirklich der Krise, in der wir uns befinden, mit abdecken. Und dann sind es immer mehr geworden. Wir sind jetzt bei 22 Perspektiven gelandet am Ende. Die sind sozusagen immer nicht gepaart, das wäre ein falscher Begriff, aber sozusagen die Essays werden immer wieder durch Gedichte, durch ausgewählte Gedichte durchmengt und wir haben unten noch, aber das kann Felix jetzt nochmal erzählen, wir haben unten noch einen Klimazeitstrahl.
Genau, also nochmal zur Zusammenfassung, es sind 21 Essays und ungefähr 150 Gedichte, die aus allen Ecken den Klimawandel beleuchten. Und was Chris eben angesprochen hat, es gibt dann eben noch einen Klimazeitstrahl, also einen Abriss, einen historischen Abriss über Klimawandelereignisse seit dem 19. Jahrhundert plus einige geologische Ereignisse aus den letzten Jahrtausenden, den Klimawandel, den jetzigen Stand, sowie das, wie es gekommen ist, gut zusammenfasst und vor allem dramatisch zusammenfasst. Es ist zum Haare raufen eigentlich, das zu lesen. Es ist wie ein Krimi, weil man da liest, was alles schon für Anstrengungen gab, wodurch das gescheitert ist, wie banal es gescheitert ist, in verschiedenen politischen Zusammensetzungen und so weiter. Also diesen historischen Abriss gibt es zur Ergänzung und zur Einordnung dieser ganzen vielen Perspektiven auch noch.
Nico, warum gibt es einen Beitrag von dir in diesem Buch?
Ich bin auf sehr freundliche Weise von den beiden Herausgebern gebeten worden, einen Beitrag beizusteuern, und die mussten mich nicht lange überreden. Als das Konzept des Buches für mich offenkundig wurde, war ich natürlich total begeistert. Also so eine Struktur eines Buches, eines Sachbuches, vor allem zu diesem Thema, ist mir noch nie begegnet, nämlich wirklich eine, nicht nur Vermengung, man könnte fast sagen, ein Rendezvous zu arrangieren, ja, zwischen Klassikern der Lyrik auf der einen Seite und dann eben zeitgenössischen Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen und anderen, die etwas mitzuteilen haben zum Klimaschutz. Das finde ich total gelungen, und das ist auch deshalb so ein bisschen Wasser auf meine Mühlen, weil ich ein sehr, sehr altmodischer und konservativer Nachhaltigkeitsforscher bin. Ich gehöre nicht zu denen, die der Meinung sind, dass die Lösungen gegenwärtiger Probleme in einer noch nicht erkundeten und risikoreichen Zukunft liegen, also dass alles durch technische Innovationen zu lösen wäre oder durch neue Erfindungen, sondern ich glaube, dass eine unvoreingenommene, auch unideologische und ergebnisoffene Herangehensweise an die Lösung der, der Gegenwartsprobleme der Menschheit eben nie ausschließen darf, auch mal einen Blick in den historischen Rückspiegel zu werfen. Nicht im Sinne von Retromanie oder im Sinne von Reaktion, indem man also tatsächlich politische Vorstellungen von vor 200 Jahren hervorholt, sondern indem man das Positive, was eben auch in der Vergangenheit steckt, tatsächlich genutzt wird. Und da haben wir eben nicht nur Goethe, sondern viele, viele andere, und die sind eben in diesem Buch auch auf tolle Weise dann zu Wort gekommen.
Ich würde gerne gleich in deinen Text schauen. Ich würde auch Chris und Felix dazu ermuntern, falls ihr Fragen zu dem Text habt oder in der Diskussion jetzt einfach Fragen habt, an Nico, dass ihr die einfach mit einwerft. Du hast gerade von etwas Positivem gesprochen. Dein Text der heißt von der Nachhaltigkeitssimulation zur Postwachstumsökonomie, geht aber recht negativ los. Gemessen an der Gesamtbilanz ihrer Wirkungen sind alle bisherigen Nachhaltigkeitsbemühungen gescheitert, ganz gleich, ob es sich dabei um technologische, politische oder pädagogische Maßnahmen handelte. Abgesehen von unbedeutenden Ausnahmen lässt sich kein ökologisch relevantes Handlungsfeld finden, in dem die Summe der seit langem lange bekannten neuen Schadensaktivität nicht permanent zugenommen hätte. Was hat sich dazu gebracht, mit so einer Feststellung zu starten?
Zunächst einmal die Fakten, und dann gibt es diesen schönen Ausspruch von Ingeborg Bachmann, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Wir können nicht mit dem Scheitern des Klimaschutzes so fortfahren. Also die meisten Aktivistinnen und Aktivisten sagen, wir können mit diesem Wirtschaftssystem nicht weiter fortfahren. Das ist richtig. Wir können aber auch mit der Kritik an diesem Wirtschaftssystem nicht weiter fortfahren, weil wir seit wirklich gefühlt einigen Jahrzehnten wirklich nichts erreicht haben, außer Symbole und Betroffenheitsbekundungen in die Welt zu bringen. Und wenn wir nicht für einen kurzen Moment innehalten, um mal eine, ich würde mal sagen, eine Gegenwartsanalyse zweiter Ordnung vorzulegen, nämlich nicht nochmal sich zu vergewissern, dass die Eisbären gerade vom Aussterben bedroht sind und die Ökosphäre den Abhang hinunterrutscht, sondern wir auch mal eine Gegenwartsanalyse der bisherigen Verarbeitung dieser Krise an den Tag bringen. Erst dann wird es uns gelingen, endlich mal Lösungen zu finden. Und auch gerade jetzt nach Glasgow fühle ich mich nicht gerade entmutigt, weiterhin auch den Finger in die Wunde zu legen. Wenn es andere täten, dann würde ich vielleicht auch Gedichte schreiben, aber es tut ja niemand. Und das ist auch der Sinn dieses Artikels gewesen, der aber nicht stehen bleibt mit einer rabenschwarzen Gegenwartsanalyse, sondern der natürlich auch konstruktive Vorschläge unterbreitet, die im Gegensatz zu vielem, was ich sonst schreibe und was mir auch angekreidet wird, durchaus auch die politische Ebene adressiert. Ja? Mir wird ja oft vorgeworfen, ich würde eher für so eine Individualethik stehen, die die Verantwortung für den Klimaschutz allein beim Individuum sucht, was natürlich Quatsch ist. Gleichwohl behaupte ich, dass diese Individualethik wichtig ist. Aber selbstverständlich will ich die Politik auch in die Pflicht nehmen. Und die Vorschläge, die ich dann zum Schluss auch nur skizzenhaft habe ausbreiten können, sind eigentlich optimistisch für mich, weil sie nämlich mehr sind als nur das, was wir tun müssen, um das Klima zu stabilisieren. Es handelt sich dabei um Dinge, die den Vorteil auch noch haben, dass sie die Lebensqualität erhöhen, dass sie den Lebenssinn steigern und dass sie auch die Stabilität unseres Daseins erhöhen, weil die Stabilität ist ja nicht nur ökologisch angegriffen derzeit. Ich meine, die Corona-Pandemie und auch andere Krisenszenarien zuvor haben ja deutlich gemacht, was für ein Kartenhaus wir da aufgebaut haben, nicht? Also wie wenig kleine Impulse ausreichend sind, um diese Schönwetterökonomie zum Einsturz zu bringen. Auch das ist ja eigentlich eine Bedrohung. Aber für mich sind das Herausforderungen und für mich ist das kein Grund, pessimistisch zu sein.
Wir kommen da ja noch zum Positiven und der Titel 5 vor 12 passt da eigentlich ganz gut, weil auch der Begriff Zeit bei dir in deinen Ausführungen eine große Rolle spielt. Du schreibst ja trotzdem am Anfang, die Anzahl gebildeter, sich politisch progressiv gerierender Menschen, deren globaler Aktionsradius mit einem individuellen CO2-Fußabdruck korrespondiert, der alles bisher für möglich gehalten übertrifft, nimmt sprunghaft zu. Sprichst du damit den jungen Leuten, die sich politisch engagieren oder die auch einfach in Berührung mit Politik kommen, ihre Ernsthaftigkeit an? Weil du sprichst von einem Weltrettungsfuror, dass es quasi sehr modern ist oder dieses, wir wollen die Welt retten, aber dass das Problem eigentlich wirklich ist auch, dass sie sich politisch progressiv gerieren.
Naja, wir leben in einer Zeit der, ich würde mal sagen, der ideologischen Spaltung dieser Gesellschaft. Was zählt, sind ideologisch korrekte Symbole. Und auch in der Ökologie gilt das wohl. Das heißt so viel wie, dass also Sprachübungen manchmal wichtiger sind als das, was ich unter empirischer und echter Nachhaltigkeit verstehe. Es ist schon so, dass es auffällig ist, dass sehr viele gebildete Menschen, die sogar teilweise ihr Geld damit verdienen, anderen nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz zu erklären, wirklich horrende, historisch einmalige ökologische Rucksäcke haben, durch Flugreisen ganz einfach und vor allem auch durch die Digitalisierung. Diese beiden Möglichkeiten, die vormals gar nicht bestanden, diese beiden Möglichkeiten, also den CO2-Footprint zu maximieren, haben natürlich junge Generationen durchdrungen. Nur habe ich nicht behauptet in meinem Text, dass dies speziell diejenigen nur betrifft, die mit einem Weltrettungsfuror unterwegs sind, sondern wir haben das Phänomen, dass in einer Wissensgesellschaft diejenigen das meiste Geld verdienen, die man zu den Intellektuellen und zu der akademisierten Mittelschicht zählt. Das ist immer so in einer Ökonomie, dass der Produktionsfaktor, der am knappsten ist, auch am höchsten entlohnt wird. Und wir wissen ganz sicher aus allen Studien, dass die individuelle ökologische Belastung, die jemand sozusagen ausübt, wächst mit seinem oder ihrem Einkommen. Das kann man nicht verallgemeinern. Es ist aber das Phänomen trotzdem, das ursächlich für das bisherige Scheitern einfach ist, des Klimaschutzes. Wir haben Studien in ganz Europa, wo wir feststellen, dass die Menschen, die grüne Parteien wählen, den höchsten CO2-Rucksack verglichen mit den Wählern anderer Parteien haben. Weil die kosmopolitische, die weltoffene Lebensführung ist eine, die höchsten CO2-Rucksäcke verursacht. Globale Mobilität ist das, was ein Individuum tun muss, um ein Maximum an CO2 auf die Waage zu bringen. Es ist an der Zeit, darüber mal wirklich offen zu reden und nicht immer zu sagen, oh Gott, das ist jetzt irgendwie böse, wenn man das sagt. Das kann man nicht verallgemeinern, das ist vollkommen klar, nicht? Aber ich meine, an der Spitze mancher sozialen Bewegungen, die sich für Klimaschutz einsetzen, haben wir Vielfliegerinnen. Das ist doch auffällig. Wie kann das sein? Darüber muss geredet werden. Wir können nicht in einer Welt ernst machen mit Klimaschutz, wenn also schlicht und ergreifend ein Spagat da ist zwischen den Bekundungen und der Lebenspraxis. Außer man hat einen Ausweg, nämlich die Technik. Ich behaupte aber, und das steht ja in meinen Ausführungen auch sozusagen vorangeschaltet dann im Raum, dass eben die Technik keine Option ist. Wenn die Technik keine Option ist, zählt nur die Reduktion und die Lebensführung. Egal, ob die Politik uns das aufoktroyiert oder ob wir durch, ich sage mal, einen kulturellen Wandel das hinbekommen. Und meine Befürchtung ist, dass große Teile der Klimaschutzbewegung noch nicht verstanden haben, dass es eine Lebensstilfrage und keine Frage der Windkraftanlagen ist. Sorry. Aber sicher, da bin ich sicherlich ein bisschen, wie man das sagen, etwas vom Mainstream entfernt, klar.
Felix hat eine Frage.
Ja, Chris und ich sind quasi ein bisschen Vertreter des Buches auch hier. Und deshalb, mir klingen jetzt so ganz viele Antworten der unterschiedlichen AutorInnen irgendwie im Ohr.
Super, ja.
Zum Beispiel sind ja auch Fridays for Future vertreten im Buch, die ja vor allem Forderungen an die Politik richten. Und
im Grunde ihren Aktivismus darauf ausrichten, dass dass Gesetzesänderungen in der Flughöhe passieren, dass es dem Normalbürger leichter fällt, sich klimaneutral zu verhalten und da insofern vielleicht die Verantwortlichkeit etwas anders sehen würden. Wir haben auch aus den Parteien, also aus SPD, von den Grünen, von der FDP und von der Linken, EssayistInnen im Buch vertreten, die natürlich viel weniger radikal schreiben, einfach weil sie innerhalb des Systems verortet sind und auch innerhalb ihrer politisch, sagen wir, ausgebremsten Realität verortet sind, die den Glauben an die Wirksamkeit quasi politisch umsetzbarer Elemente bei Gleichbehaltung jetziger Zustände irgendwie verteidigen in ihren Essays. Wir haben verschiedene WissenschaftlerInnen im Buch, die ähnlich radikal, wie jetzt auch Nico das beschrieben hat, erstmal das aktuelle Scheitern konstatieren und auch ähnlich radikal Veränderungen fordern. Das geht aber auch in ganz verschiedene Richtungen. Also zum Beispiel fordert Rudi Erlacher eine Abkehr von den nationalen kleingedachten Bemühungen hin zu sehr, sehr großgedachten Bemühungen. Also eigentlich quasi genau der umgekehrte Gedanke, wie ich ihn bei dir, Nico, sehe, dass es eher hin zu kleineren Verwaltungseinheiten geht. Das wollte ich nur mal einordnend sagen, dass das Buch quasi darin besteht, diese Perspektiven zusammenzubringen und auch gegeneinander zu halten. Und daran anschließend hätte ich eine Frage an dich, Nico. Und zwar, was dir, glaube ich, oft vorgeworfen wird, was ja an und für sich auch eine simple Frage ist, ich finde es sehr beeindruckend, wie radikal und wie konsequent du zu Ende denkst, was du postulierst, dass du nämlich wirklich quasi eine Postwachstumsökonomie beschreibst, wie sie funktionieren könnte. Die Frage, die sich dabei auftut, ist, wer macht das mit? Und wie ist es quasi umsetzbar? Also wie kann man dafür Zustimmung gewinnen für einen solchen radikalen, von Verzicht geprägten, zumindest erstmal von Verzicht geprägten Wandel?
Also wenn du nach den Chancen fragst, Zustimmung einer Mehrheit zu erlangen für eine Postwachstumsökonomie, dann zeigt das schon, dass du natürlich in politischen Kategorien denkst, nicht? Indem du offenbar vor Augen hast, dass der Staat einen Ordnungsrahmen schafft, Anreizsysteme oder Gesetze oder vielleicht auch durch Subventionen oder die Bepreisung vielleicht von CO2 oder anderen schädlichen Substanzen oder Aktivitäten, die Menschen dazu bringt, das Richtige zu tun, aber immer aus den falschen Gründen. Bleiben wir doch mal bei Goethe, der ein ganz bestimmtes Bild auch hatte von aufgeklärten Menschen, auch wenn der Begriff Aufklärung bei Goethe, wenn ich richtig informiert bin, so oft nicht vorkommt oder nur ganz sporadisch. Aber wie können aufgeklärte Menschen eigentlich von der Politik fordern, dass die Politik sie behandelt wie dressierte Affen? Also wenn ich einen Affen vor mir habe, den ich irgendwie erziehen will, ja, indem ich ihm dann Bananen gebe, wenn er freundlich ist, und ihm Bananen entziehe, wenn er unfreundlich ist, dann bringe ich den Affen, weil ich ihn für nicht aufgeklärt habe, dazu, das Richtige zu tun aus den falschen Gründen. Das ist das Kernelement der Umgangsweise mit nicht aufgeklärten Lebewesen. Und eine Ökosteuer oder ein Staat, der durch Rahmenbedingungen dergleichen tut, macht exakt dasselbe. Aber das Affenbeispiel ist noch harmlos, weil da haben wir offenbar eine Hierarchie, so dass Menschen sich des Affen bemächtigen, schlimm genug. Aber wir müssen sogar diejenigen noch wählen. Das heißt, wir müssen das Spiel einerseits durchschauen und es gleichzeitig auf uns anwenden. Das nenne ich schizophren. Und die Empirie gibt mir offenbar recht. Es gibt bis heute auf diesem Planeten kein Beispiel für eine demokratisch gewählte Regierung, die dafür gewählt wurde, dass sie auch nur ansatzweise Maßnahmen umsetzt, die in irgendeiner Form messbar dem Klimaschutz gedient haben. Und die Bundesrepublik Deutschland ist leider keine Ausnahme davon, die ja oft gefeiert wird als so eine Art Klimaschutzmusterschüler. Der Grund dafür ist vielleicht natürlich relativ klar, weil Menschen, die modern geprägt sind und immer glauben, dass man über den Umweg der Politik gesellschaftliche Probleme lösen kann, dass diese Menschen natürlich den bequemsten Weg wählen, das ist dieser Weg, indem man also an die Politik appelliert, ihr aber doch nicht die Stimme dafür gibt, zum Beispiel 200 Euro pro Tonne CO2 zu verlangen. Das ist das Minimum, was man täte. Jeder weiß, dass wenn er oder sie eine solche Politik wählt, dann wählt er oder sie den eigenen Lebensstil ab. Es wählt aber niemand den eigenen Lebensstil ab, ohne vorher geübt zu haben, wie es ist, ohne diesen bisherigen Lebensstil. Deswegen brauchen wir Übungsprogramme. Und da bin ich sehr aktiv, indem ich durch Forschungsprojekte und natürlich durch andere Maßnahmen im Bereich des Aktivismus Reallabore versuche zu erschaffen, zu motivieren und auch wissenschaftlich zu erforschen, wo Menschen schon mal einüben, was sie können müssen, um überhaupt in der Lage zu sein, eine Politik zu wählen, die endlich mal Wirkung hat, außer dass sie reine Klimaschutz-Simulation oder Symbolik darstellt.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann bedeutet das ja quasi, dass du das politische oder sagen wir zumindest die Frage, wer würde Postwachstumsökonomie wählen, quasi als eine Denkweise siehst, die einen Umweg mitdenkt, der es allerdings eigentlich außen vor zu lassen gilt, dass es also ohne die Politik dahin zu kommen gilt in die Postwachstumsökonomie. Würdest du dann, also dann wäre meine erste Frage quasi, welches ist das Organisationselement, das das bewältigt, oder braucht man dieses Organisationselement gar nicht? Und zweitens, würdest du dann, so wie ja viele aktivistische Gruppen auch, einen System Change fordern?
Also ob man einen System Change braucht, ist schwer zu beantworten. Dann müssen wir klären, was ist hier das System, das gewechselt werden soll. Ich glaube sogar, dass ohne Gesetzesveränderung innerhalb des bestehenden Systems eine nachhaltige Lebensform möglich ist. Es gibt niemanden, der mit einer Kalaschnikow vor meiner Tür steht und sagt, wenn du jetzt keine Flugreise buchst oder Fleisch kaufst oder ein SUV orderst, dann gibt's aber was. Also ich habe alle Freiheiten, die ich brauche, um auch im Sinne einer Kunst der Reduktion nachhaltig zu leben. Für mich ist nachhaltige Entwicklung eine Kunst der Reduktion und nichts anderes. Das schließt nicht aus, auch gute Technologien einzusetzen. Die können aber nur wirken, wenn die Ansprüche radikal reduziert werden. Also um mit Wind- und Solarenergie irgendwas zu bewirken oder mit Elektromobilität oder mit Wasserstofftechnologien oder mit Holzrahmenbau, muss überhaupt erstmal die Nachfrage so radikal gesenkt werden, damit diese völlig überschätzten technologischen Lösungen dann in der Lage sein können, überhaupt etwas beizutragen zur Substitution bisheriger Infrastrukturen, Technologien und eben auch Produkte. Aber nochmal, die Organisationsformen sind mannigfaltig. Ich leite gerade ein Projekt, da geht es um solidarische Landwirtschaft, und ich bin dabei, hier in Oldenburg und möglicherweise auch mal demnächst in Siegen ein sogenanntes kommunales Ressourcenzentrum aufzubauen. Das sind völlig unterschiedliche Projekte, die man auch als Organisationsform begreifen kann und die den charmanten Vorteil haben, dass ich kein Gesetz, keine Erfindung, keine Innovation, keine Genehmigung von irgendwem brauche und kann trotzdem damit nicht nur anfangen, sondern damit wirklich ein Signal setzen, ein Blueprint erzeugen und sogar ein diffusionsoffenes System haben, das alle Menschen einlädt, mitzumachen oder diese Lösung zu kopieren und sie an anderer Stelle auch umzusetzen. Diese vielen Bausteine, die in der Nische von heute noch Minoritäten umgesetzt werden, sind der einzige Nährboden, der in einer parlamentarischen Demokratie das vorbereitet, was dann auch auf politischer Ebene irgendwann möglich ist. Die Politik hat von nichts mehr Angst, als davor von den Wählern abgestraft zu werden für Maßnahmen, die unbequem sind. Aber damit diese Maßnahmen nicht unbequem sind, muss ich diesen Nährboden haben, wo die Menschen geübt haben, ohne Auto, ohne Flugzeug, mit weniger Fleisch oder mit dreimal so lange genutzten Smartphones, statt sie vorher auszurangieren, ein gutes Leben zu führen. Dann genau kann die Politik überhaupt erst aktiv werden. Vorher macht sie nichts anderes, als Symbole zu erzeugen.
Ja, genau, das leuchtet mir sehr, sehr ein, was du gerade gesagt hast. Mir fällt gerade ein, ich habe vor ungefähr 2 Wochen hier am Theater, an dem ich arbeite, in Mecklenburg-Vorpommern, im Theater Neustrelitz bei Brandenburg, an einer Podiumsdiskussion teilgenommen, wo lokale AkteurInnen aus der Gegend hier, die in irgendeiner Weise solidarische Landwirtschaft oder andere Projekte betreiben, quasi ihre Lebensweise, ihre Wirtschaftsweise vorgestellt haben. Da war eben eine solidarische Landwirtschaft dabei. Und die haben erzählt, dass sie im Grunde von ihrem Lohn die Lebensmittel, die sie produzieren, nicht kaufen können. Die verdienen Mindestlohn. Umso ehrenwerter, umso toller ist das, dass sie es machen. Würdest du dann zumindest aber irgendwie eine Forderung an die Politik richten, dass sie quasi diejenigen Organisationen, die diesen Boden bereiten, wie du es beschrieben hast, unterstützen?
Unbedingt. Projekte der solidarischen Landwirtschaft und vor allem andere Projekte der ergänzenden Selbstversorgung, also auch Gemeinschaftsgärten oder Mietäcker, Streuobstwiesen, Aquaponik, Food-Coops, überhaupt Projekte der Gartenwirtschaft und vieles andere mehr. Das würde ich unbedingt auf die To-Do-Liste der Politik schreiben und sagen, dass natürlich das auch durchaus subventioniert werden kann. Aber wenn die Forderungen nicht erhört werden, dann werde ich nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dann werde ich weiterhin versuchen, solche Projekte aufzubauen. Und was du gerade schilderst, ist ein eklatanter Fall auch von Selbstausbeutung. Sowas kann geschehen. Oft ist das nur eine vorübergehende Erscheinung. Und es ist nicht der Normalfall. Also die vielen solidarischen Landwirtschaftsbetriebe, die wir kennen, sind nicht durchweg dadurch gekennzeichnet, dass Menschen unter solchen Bedingungen arbeiten müssen. Das ist auch nicht zumutbar und ist auch nicht zu verlangen. Und die solidarische Landwirtschaft ist wirklich nur ein i-Tüpfelchen in dem breiten Spektrum eigentlich der Möglichkeiten, postwachstumstaugliche Versorgungsformen aufzubauen. Und an manchen Stellen sind manche davon dann eben nicht geeignet. Das muss man dann auch einsehen. Und wie gesagt, die kann man politisch wunderbar unterstützen. Nur, ja, was ist wahrscheinlicher? Eine Begegnung mit dem leibhaftigen Osterhasen oder dass die Politik genau diese Projekte unterstützt? Wie stark die Agrarlobby ist, wissen wir, glaube ich, auch alle. Ne?
Ich möchte mal einen Satz zitieren aus deinem Aufsatz, weil ich finde, der passt ganz dazu. Du schreibst, aber wer nicht einmal vor der eigenen Haustür global verantwortbare Lebensführung praktiziert, kann zur nachhaltigen Entwicklung nicht mehr beitragen als ein Analphabet, der einen anderen Analphabeten das Schreiben und Lesen lehren will. Wer muss denn da mehr Macht bekommen? Also wer ist denn der Politiker, der mehr Regierungsverantwortung haben sollte? Was ist das für eine Person? Ist das der Subsistenzlandwirt oder der sich selbst versorgt, der vielleicht Einsiedler ist, der sich ganz zurückzieht? Ist das so jemand?
Es gibt einen Wendepunkt in der Nachhaltigkeitsforschung. Die zweite Wende ist, dass alles, was wir bisher getan haben, nämlich auf die Technik zu setzen und damit den Lebensstil auszuklammern, an dem vorbei das Problem zu lösen, dass das gescheitert ist. Das führt zu einer absolut neuen Situation. Das ist der Game Changer schlechthin. Bislang hat die Politik immer Mehrheiten dafür gekriegt, den Menschen zu versprechen, wascht mir den Pelz, aber macht mich nicht nass. Ich baue genug Windkraftanlagen und hacke Tesla-Werke in die Grünheide, dann passt das alles. Ja, und ihr könnt so weitermachen wie bisher, liebe Wählerinnen und Wähler. Das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, die einzige Politik, die noch weiterhelfen könnte, ist eine Politik der Restriktion, die uns tatsächlich ganz bestimmte Praktiken, wenn man so sagen will, verbietet oder sie so teuer macht, dass sie nicht mehr möglich sind. Dann sollte man übrigens auch so ehrlich sein und sagen, es ist dasselbe wie ein Verbot. Und das setzt voraus, dass die einzige Nachhaltigkeit, die dann noch möglich ist, eine der Reduktion und der Anpassung an, ich sage mal, bescheidenere Verhältnisse ist. Und das ist keine Frage der Politik, das ist eine Frage des Lernens, des Übens, das ist auch eine Frage der Disziplin und das ist eine Frage auch der Weitergabe von Praktiken innerhalb sozialer Netze oder auch sozialer Interaktion. Und diese Weitergabe, die kann nicht funktionieren von Menschen, die, jetzt sage ich mal was ganz Unwissenschaftliches, also Wasser predigen und Wein trinken. Nur vorgelebte Beispiele einer
Nachhaltigkeit. Was sehr poetisch ist, was sehr poetisch ist, also auch sehr passend.
Okay, danke schön.
Heinrich Heine.
Ja, wunderbar. Naja, also die Weitergabe von Lebenspraktiken, die kann man auch nicht durch, ich sage mal, also durch explizites Wissen in Büchern und so weiter weitergeben, sondern die muss vorgelebt werden, die muss sinnlich erfahrbar sein. Und das hat nichts mit Politikern zu tun. Das ist ein Missverständnis, Christoph. Es geht generell um diejenigen, die der Meinung sind, sie haben eine Mitteilung zu machen. Sie möchten Aktivistin oder Aktivist sein. Aber da ist sozusagen die Notwendigkeit gegeben, selber das vorzuleben, was dann weitergegeben werden muss, weil wir sonst ein Scheitern der Kommunikation haben. Ich kann nicht, wie gesagt, wie Al Gore zum Beispiel in seinem Film An Unconvenient Truth, also wirklich beschwören, dass alle Klimaschutz machen, aber selber nur auf Flughäfen sein und in Autos mit solchen Rädern sitzen, also das Gegenteil durch nonverbale Kommunikation vorleben. Wir haben dann zwei Kommunikationsebenen. Eine rein symbolische, wo sich alle einig sind, das ist scheiße, dass Klimawandel stattfindet, Eisbären geht schlecht, und auf der unteren Kommunikationsebene, die nicht verbal, sondern durch gelebte Praktiken sozusagen konstituiert wird, da tun wir alles wie bisher. Dann stabilisieren sich diese beiden Kommunikationsebenen. Das heißt, die untere wird gerechtfertigt durch die obere, weil die Symbole das Gewissen entlasten und man dann davon ausgeht, dass das schon der Job ist. Deswegen sage ich, dass wir gegen den Klimaschutz an Analphabetismus vorgehen müssen.
Ja, ich habe noch mal eine Nachfrage. was du jetzt gerade beschrieben hast, Nico, das bezieht sich doch vor allem jetzt auf Industrienationen wie Deutschland oder halt in Europa. Was würdest du sagen zu Staaten, wenn man jetzt mal ein bisschen globaler guckt, die sich noch in der Entwicklung befinden, wo das Wachstum wichtig ist, um die Bewohner aus der Armut zu holen? Würdest du sagen, man müsste auch da schon anfangen anzusetzen und das Wachstum stoppen? Oder wann beginnt eigentlich die Postwachstumsökonomie?
Also der Maßstab für eine nachhaltige Entwicklung, bezogen jetzt auf das Problem des Klimawandels, sind eine Tonne an CO2-Äquivalenten pro Kopf und pro Jahr. Und in den Ländern, etwa in manchen Ländern Afrikas, wo dieser Wert noch nicht erreicht ist, da würde ich empfehlen, Wirtschaftswachstum zu befördern, um wirklich Menschen nicht in materieller Armut leben zu lassen. Ein gutes Gesundheitssystem, sauberes Wasser, Bildung und andere essentielle Grundbedürfnisse müssen unbedingt gedeckt sein. Und es gibt auch den sogenannten kleinen Luxus, der mit wenig ökologischen Schäden auskommt. Darüber habe ich, glaube ich, auch ein bisschen was in dem Text geschrieben, zumindest in dem Buch, in dem anderen Buch, All You Need Is Less, zusammen mit dem Buddhisten Manfred Volkers. Das ist vollkommen klar. Was wir dann vor uns haben, nennt man in der Fachsprache ein Modell der Konvergenz und Kontraktion. Das heißt, die, die über ihre Verhältnisse leben, müssen eine Reduktionsleistung, eine Kontraktion hinnehmen. Und die, die unter ihren Verhältnissen geblieben sind, zumindest materiell, sollten auch das Recht zugestanden bekommen, sich materiell noch zu entwickeln, bis sie auch an dem Punkt sind, wo im Durchschnitt in der betrachteten Gesellschaft pro Kopf eine Tonne an Treibhausgasen noch anfallen. Dann hätten wir globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen. Nur das ist eine kompatible Nachhaltigkeits- und auch Klimaschutzdefinition. Und nur das vermeidet diese Widersprüche, von denen ich gerade gesprochen habe. Nur die individuelle CO2-Bilanz ist eine Zielgröße, die praktisch nicht in Widersprüche und Sackgassen hineinführt. An der Anzahl der Windkraftanlagen können wir nichts ablesen.
Grünes Wachstum ist ja in aller Munde eigentlich gerade, ne? Du sprichst ja aber sehr klar dagegen aus. Vielleicht kannst du das nochmal klar machen. Du sprichst, bist Vorreiter der Postwachstumsökonomie. Grünes Wachstum bringt uns nichts. Warum nicht?
Ich bin nicht gegen grünes Wachstum. Ich bin ja auch nicht gegen den Osterhasen. Ich behaupte nur, es gibt keinen Osterhasen. Und genauso wenig gibt es ein grünes Wachstum. Grünes Wachstum hieße ja, die geldwerte Produktion, das sogenannte Bruttoinlandsprodukt, das ist die pro Jahr erzeugte Menge an Gütern, bewertet auf Basis des Preises, den diese Güter erzielen, einerseits wachsen zu lassen und andererseits die Ökosphäre zu entlasten. Wir müssen sie entlasten, zumindest in den Industriegesellschaften, weil wir hier schon im Durchschnitt für Mitteleuropa das Zwölffache dessen an CO2-Emissionen verursachen, was kompatibel mit der Definition von Klimaschutz wäre, die ich gerade genannt habe, nämlich das Ein-Tonnen-Ziel pro Kopf und pro Jahr. Ja, und grünes Wachstum heißt, Technologien anzuwenden, die ein Wunder vollbringen. Dieses Wunder erinnert so ein bisschen an eine Werbung, die mal ein riesiger bayerischer Molkereikonzern im Fernsehen geschaltet hat, um einen fettarmen Joghurt anzupreisen, nämlich frisst das Doppelte und nimm ab dabei. Ich glaube, dass das mit Physik und Ökotrophologie nicht in Einklang zu bringen ist. Alle bisherigen Technologien, auf deren Grundlage vermutet wurde, ein grünes Wachstum zu induzieren, also ein Wachstum der geldwerten Produktion bei gleichzeitiger Entlastung der Ökosphäre. All diese Technologien haben komplett versagt, wenn man alle Nebenwirkungen der zum Einsatz gelangten Technologien mitbilanziert. Auch Windkraftanlagen lösen kein Problem, sondern transferieren ein Problem aus einem Aggregatzustand in einen anderen. Windkraftanlagen kriegt man erstens nicht zum ökologischen Nulltarif und zweitens werden sie von ihrer Praxistauglichkeit radikal überschätzt. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass nichts wichtiger sein kann als der Ausstieg aus der Kohle, aus der Atomenergie, möglichst auch wenig Gas nutzen, ist absolut wichtig. Das Allerwichtigste ist Ausstieg aus dem Erdöl. Und ich glaube, dass das mit erneuerbaren Energieträgern vielleicht funktioniert. Nur müssen wir die auch dosieren. Nur müssen wir da auch eine Grenze setzen. Das ist damit gemeint. Und dann würde man bestimmte Technologien zwar anwenden, aber nicht innerhalb eines Wachstumsregimes, sondern in einer Situation, in der die Wirtschaft sogar schrumpft. Dann und nur dann haben manche der sogenannten grünen Technologien den Hauch einer Chance. zur Entlastung der Ökosphäre beizutragen.
Ich habe noch eine Frage, die einen anderen Essay aus unserem Buch aufgreift, und zwar den eben schon benannten von Rudi Erlacher vom Verein zum Schutz der Bergwelt. Der schreibt in seiner Einleitung, skizziert die Weltsituation nochmal auf andere Weise. Und zwar macht er deutlich, wo wir uns gerade befinden, was zum Beispiel die Anzahl der Verbrenner angeht. Es gibt 1,3 Milliarden Verbrenner auf der Welt. Die OPEC, also der Verbund der ölfördernden Staaten, prognostiziert, die Ölförderung bis 2040 noch anzusteigen und erst dann abzusinken. All diese Dynamiken sind in vollem Gange. Und seine Antwort auf diese Problemlage ist, in Anbetracht der drängenden Zeit, in Anbetracht seiner Analyse, dass so ein umfassender, aus der Gesellschaft kommender Umschwung nicht passieren wird, den Gegenweg zu gehen, und zwar aus den nationalen, seiner Meinung nach disparaten nationalen Bemühungen hin zu internationalen, international gesteuerten und auch international über Wachstum und Technologie und so weiter arbeitenden Weg zu gehen. Das ist eine Antwort nicht auf das Grundproblem, sondern auf das Grundproblem in Kombination mit der drängenden Zeit. Und er würde sicherlich fragen, ist das, was du forderst, nämlich irgendwie Änderung von unten durch Aufklärung, das wäre ja eine weltweite Aufklärung. Und das wäre vor allem eine, muss man schon klar sagen, ein sehr, sehr drastischer Verzicht, den Leute da zu gehen haben würden. Oder zumindest an sich einlassen auf Veränderungen. Auch weil viele Leute eben ja auf dem Land wohnen. 25% in Deutschland wohnen immer noch auf dem Land. Das ist immer noch sehr wenig im weltweiten Vergleich, die nicht so leicht auf ihren Verbrenner verzichten können und so weiter und so fort. Also was entgegnest du quasi der Frage, ist das in Anbetracht des Volltempos, in dem wir gerade sind, mit den Strukturen, die wir haben, mit den auch tradierten Weltbildern, die wir haben, ist das realistisch, was du forderst?
Absolut. Das ist das einzig Realistische, das, was ich fordere. Sonst würde ich es ja nicht fordern. Also nichts kostet mehr Zeit als technische Innovationen zu entwickeln und sie so zu entwickeln, dass sie erstens funktionieren und zweitens sich auch weltweit verbreiten. Das ist doch dasselbe Problem. Da muss ich ja auch irgendwie die Leute überzeugen, also andere Produkte zu kaufen oder Dinge völlig anders zu machen. Und also während hingegen eine Reduktionsstrategie das zeitsparendste ist, was es je gegeben hat. Also
wobei es geht jetzt gar nicht nur um Technologieoffenheit und Neuerungen, sondern zum Beispiel um solche Ideen wie den Club der Willigen oder so, ne? Also, dass man international quasi Wirtschaftsverbände schafft, in denen quasi grüne Produkte, mir ist schon klar, grünes Wachstum ist zumindest was du nicht für existent hältst, aber in denen grüne Produkte und deren Meinung nach auch grünes Wachstum die tradierten fossilen Sachen verdrängt.
Also das sind ja zwei Probleme. Erstmal überhaupt, nochmal, es gibt kein grünes Wachstum. Also ich meine, wie kann ich auf eine Lösung setzen, die nicht mal theoretisch durchdacht ist, die nicht mal sich theoretisch physikalisch als Lösung darstellen lässt, geschweige denn, dass sie jemals in der Praxis etwas bewirkt hat, außer, wie ich das in meinem kleinen Essay schreibe, materielle Rebound-Effekte und auch finanzielle Rebound-Effekte zu zeitigen und damit letzten Endes nur Benzin aufs Feuer zu gießen. Das ist das eine. Und das zweite ist, selbst wenn es was wirken würde, müsste ich doch auch erstmal wirklich die Staaten überzeugen. Wenn es so einfach wäre, grünes Wachstum umzusetzen, ja, dann hätten wir doch nur eine Weltgesellschaft, wo die Industriestaaten längst auf grünes Wachstum gesetzt hätten. Die Wählerinnen wären doch begeistert, wenn man ihnen das anbieten könnte, nämlich ihren Wohlstand zu erhalten und gleichzeitig die Ökosphäre zu schützen. Ich behaupte ja gerade, das ist noch nie passiert. Nirgends. Ja, auch nicht die Skandinavier, die Schweizer oder so, die man oft für sehr progressiv hält, oder die Niederländer, haben das in irgendeiner Form hinbekommen. Und ich wüsste auch nicht, wie man so einen Einigungsprozess hinbekommt. Die Zeit des Multilateralismus ist doch zu Ende. Europa zerfällt doch gerade. Es funktioniert doch nicht, also zum Beispiel Osteuropa unter denselben Regenschirm zu bringen. Zwischen China und den Vereinigten Staaten tobt ein kalter Krieg. Wir haben doch heute noch schlechtere Bedingungen, auf internationaler Ebene bindende Vereinbarungen zu treffen oder einen Club der Willigen, als das vor 30 Jahren der Fall war. Da hatten wir also weitaus mehr Kongruenz, was also die Wertegemeinschaft auf internationalem Parkett und so weiter anbelangt. Ich glaube Folgendes, um ein Land wie Indien und China zu irritieren, das sind wirklich dicke Brocken, ja, muss irgendwo ein Gegenbeispiel zu der Lebensweise, an denen diese Länder Maß nehmen, das sind wir mit unserer Lebensweise, ein Gegenbeispiel erscheinen. Wenn wir als Deutsche, das können aber auch die Schweden, die Schweizer oder von mir aus die Belgier machen, tatsächlich mal vorführen, wie es funktioniert, ohne Wirtschaftswachstum, eine humane Gesellschaft zu entwickeln, in der die Menschen im Durchschnitt tatsächlich entsprechend meiner Definition von globaler Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen leben. Das würde irritieren. Dann wäre ich kein Heuchler, wenn ich auf der, auf irgendeiner Klimakonferenz als Deutscher mit 12 Tonnen im Durchschnitt den Chinesen meine, erklären zu müssen, wie Klimaschutz funktioniert. Das ist doch nicht glaubwürdig. Das ist eine Verhöhnung, ist das. Ich wiederhole den Satz, den auch der Christoph gerade von mir zitiert hat. Was ich nicht vor der eigenen Haustür glaubwürdig vorlebe, das kann ich in der Weltgemeinschaft auch nicht von anderen erwarten. Das heißt, ich muss meinen eigenen Klimaschutz Analphabetismus in der Praxis erstmal überwinden und dann kann ich auch auf internationaler Ebene glaubwürdig sein und den anderen auch sagen, schaut mal, das geht ohne örtliche Betäubung. Wir haben es vorgemacht. Ja, das ist gemeint. Ich möchte überhaupt nicht absehen davon, dass wir auf internationaler Ebene wirklich kommunizieren und auch möglichst Vereinbarungen finden müssen. Aber die Vorbedingung ist es, von der ich hier gerade rede, die bitte erstmal erfüllt werden sollte. Das meine ich nur. Und nicht eine Abkehr davon, dass wir also international versuchen, Klimapolitik zu machen.
Okay, das heißt, es widerspricht sich eigentlich gar nicht, was sich hier augenscheinlich erstmal als zwei entgegengesetzte Strategien irgendwie ausmacht. Widerspricht sich eigentlich nicht.
Naja, was du da gerade genannt hast, das über grünes Wachstum hinzukriegen, das widerspricht meiner Vorgehensweise schon. Bei mir wäre es der Versuch, eine gelebte Postwachstumsökonomie zu einem Blueprint zu machen, der dann tatsächlich einen kulturellen Wandel wirklich verursachen kann. Wir haben doch die Welt, so wie sie ist, dadurch gemacht, indem wir etwas vorgelebt haben. The American Way of Life und dann kam der European Way of Life. Das ist der große Flatscreen auf diesem Planeten. Da gucken alle Afrikanerinnen, alle Lateinamerikanerinnen, alle Asiatinnen drauf und sagen, so wollen wir leben. Jetzt behaupte ich, wir müssen den Flatscreen einfach mit einem anderen Bild versehen. Und das Bild müssen wir vorleben. Das kann man nicht einfach nur simulieren. Das ist die freundlichste, demokratischste und friedlichste Form, den anderen beizubringen, hey, es geht so nicht weiter und es gibt die Lösung und wir sind uns nicht zu schade, schon mal vorzuführen, wie die Lösung funktioniert. Das ist für mich Klimaschutz, Diplomatie und Kommunikation, die vielleicht wirken kann. Der Mensch ist ein soziales Tier, er ahmt nach.
Du hast am Anfang des Gesprächs ja gesagt, du bist im Grunde ein konservativer Denker oder deine Klimagedanken sind konservativ insofern, dass sie nicht auf technologische Erneuerungen setzen. Gleichzeitig ist es ja sehr radikal, man könnte auch sagen, nicht unbedingt revolutionär, aber schon Veränderung treibend, was du forderst oder was du versuchst. Und das ist irgendwie ein Punkt, der uns auch beim Machen des Buches oft aufgefallen ist, dass so die Kategorien konservativ und progressiv im Klimawandel total durcheinander fallen, weil den einen, den es sonst darum geht, Dinge zu erhalten, die wollen hier irgendwie eigentlich politische Bedingungen haben, die dazu führen, dass die Dinge kaputt gehen. Den Progressiven, denen es eigentlich darum geht, Dinge weiterzubringen, sind jetzt Nico Pech zufolge diejenigen, die eigentlich den Wandel verhindern durch ihre Lebensweise. Also dieses Erhalten, Erneuern ist irgendwie, wenn es um den Erhalt des Klimas und den Erhalt der Umwelt geht, nicht mehr so klar voneinander zu trennen. Ist das eine Beobachtung, die Chris oder Nico, die ihr unterstützen würdet?
Ja, also ich glaube, das war genau das, was ich auch als Ursprung unseres Buches eigentlich sagen würde, Felix. Also ich habe das noch so in Erinnerung, dass wir genau darüber schon vor dem Buch geredet haben. Das hatte ich versucht eingangs auch zu erwähnen. Und ja, es stimmt, dass man das jetzt beim Buch inhaltlich wiederfindet, ist sehr spannend.
Ja, also für mich sind progressive Kräfte natürlich ganz stark an Innovationsprozessen orientiert und an Lösungen, die noch gar nicht da sind. Was an meiner Position radikal sein soll, weiß ich einfach nicht. Ich bin jetzt 60 Jahre alt und ich habe noch als Kind erlebt, wie Menschen klimafreundlich lebten und fanden, dass sie total glücklich und reich sind. Was ist daran radikal? Und das kann man mir als Konservatismus auslegen. Also es geht mir darum zu sagen, dass wir noch vor so kurzer Zeit, noch unterhalb eines, ich sag mal, historischen Augenaufschlags letzten Endes ein modernes Leben geführt haben, wo wir nachweislich im Durchschnitt eine höhere Lebenszufriedenheit hatten als heute. Die Orientierungslosigkeit, der Stress, die digitale Demenz, die Zerrissenheit der Gesellschaft, also auch die Sinnkrise, die wir haben, das ist doch auffällig. Interessanterweise war das in den 60er und 70er Jahren nicht so. Ich weiß sehr wohl, dass es zu der Zeit auch mehr Armut gab. Aber es wäre für mich kein Widerspruch zu sagen, dass die Armut gerade dann hätte gelindert werden können, wenn wir nicht mit so einem, ich sag mal, Raketenschub in der nordwestlichen Hemisphäre so einen gigantischen Reichtum aufgetürmt hätten. Dann hätten wir nicht so viel stehlen müssen im globalen Süden, so viel Landgrabbing betreiben müssen und auf andere Weise eben Systeme aufbauen müssen, die letzten Endes die Lebensbedingungen der Menschen dort zerstören. Das heißt, unser Wohlstand ist ja belegt mit dem Preis, dass wir die Lebensbedingungen der Menschen im globalen Süden eben schädigen. Ja, also von daher ist von dem, was ich sage, nichts wirklich radikal. Ja, also im Gegenteil.
Ne? Also. Radikal war von mir jetzt auch eigentlich gar nicht als Kritik gemeint, sondern einfach nur quasi starke Veränderung postulieren. Das ist ja schon eine starke Veränderung, wenn du sagst, man muss unsere Währung abschaffen zum Beispiel oder in anderen Währungen denken. Also ne, nur, also die Dimension deiner Vorschläge ist mit dem Status quo ja kaum zu vereinen.
Ich glaube auch, wenn ich noch kurz was hinzufügen darf, ich glaube auch, als du geschrieben hast, Autobahnen renaturieren und Flughäfen und die ganze Industrie abbauen, ich glaube, das ist das, was Felix vielleicht auch mit radikal meint.
Also als Kraftwerk, die kennt ihr ja als Berliner, da steht ihr ja so drauf. Ne? Und als Techno-Leute wahrscheinlich. Okay, lasst euch nicht verarschen.
Ich wohne also auf dem Land, ich wohne in Mecklenburg-Vorpommern.
Ach so, ich dachte, du gehörst auch zur Berliner Boheme. Na wunderbar. Aber trotzdem, ich meine, als Kraftwerk diesen Hit, ne? Meine Generation fand das Stück ja damals auch toll, also Autobahn rausbrachte. Da war die Autobahn ein Symbol für Deutschland. Wie viele Autobahnen gab es damals und wie viel gibt es heute? Was ist denn radikal daran zu sagen, mein Gott, mit der Anzahl an Autobahnen, die wir damals hatten, mein Gott, müssen wir doch heute auch auskommen, gerade wenn wir davon faseln, dass also der motorisierte Individualverkehr nicht ins 21. Jahrhundert zu retten ist, ja. Und also von daher finde ich einfach, ist das eine maßvolle Rückkehr zu etwas, was mal irgendwann hinreichend war und zwar beweisbar. Deswegen ist es auch keine Utopie. Und die Bevölkerung ist auch nicht so viel mehr geworden, trotz Migration in Mitteleuropa. Damit kann man es auch nicht rechtfertigen, dass wir plötzlich doppelt so viel Autobahnkilometer brauchen. Warum? Und von daher finde ich das sogar sehr angenehm. Das ist doch auch für diejenigen, die glauben, dass die Politik irgendwas anbieten muss, total interessant. Weil die Politik könnte da ja ein schönes Ausgabenprogramm draus machen. Rückbau von Autobahnen, Umwandlung von Autobahnen, das schafft Arbeitsplätze, Steuereinnahmen. Ja, die Tief- und Hochbauindustrie freut sich sogar ein paar Jahre, bis dann das abgeschlossen ist. Bis dahin müssen wir neue Wege gefunden haben, um die Menschen auf postwachstumstaugliche Weise zu beschäftigen. Das ist keine Frage. Ja.
Das Tempelhofer Flugfeld in Berlin kommt ja auch sehr gut bei den Leuten an.
Leider wäre da nicht der BER, würde ich sagen, das ist ein gelungenes Projekt. das ist einfach eine Brache, ja, weil der BER kommt, ne? Oder schon da ist er. Ja.
Was mich noch interessieren würde, wäre, ich vermute, dass du in deinen Vorlesungen, du bist an der Uni Siegen, Professor, ne?
Ja.
Dass du in deinen Vorlesungen auch diese Inhalte vermittelst, oder? Über die wir gerade reden? Oder sind das teilweise auch ganz andere Vorlesungen?
Ich habe sehr viele andere Vorlesungen. Also jetzt in Siegen habe ich ja nur eine halbe Stelle, deswegen ist das Portfolio an Vorlesungen nicht so breit. Aber vormals in Oldenburg und anderswo in Osnabrück habe ich ein unglaublich breites Spektrum abgedeckt. Viele denken immer, der Pich, das ist so ein reiner Wachstumskritiker und der kann natürlich nur Postwachstumsökonomie. Im Gegenteil, das ist dann eher ein Fitzelchen. Und auch in einem Modul namens Postwachstumsökonomik in Siegen ist es schon so, dass ich die Vorlesungen anders gestalte als so ein Gespräch natürlich oder auch als einen Vortrag. Außerhalb der Universität habe ich das Recht, als Bürger dieses Landes auch zu provozieren und auch Dinge zu sagen, die durchaus politischen Gehalt haben. Das Recht muss ich haben, auch als Hochschullehrer. Aber auf dem Campus der Universität Siegen versuche ich natürlich würde mal sagen, neutral zu argumentieren. Natürlich geht es auch um Wirtschaft ohne Wachstum in dem benannten Modul, aber nicht irgendwie in dem Sinne, Menschen zu überzeugen oder irgendwie mit einem Dogma zu belegen, sondern eine Möglichkeit darzustellen und es dann den Studierenden zu überlassen, die gerne sturmreif zu schießen oder sie weiterzuentwickeln oder was auch immer.
Meine Frage ist jetzt eigentlich in eine andere Richtung. Ich hatte sie aber noch gar nicht gestellt. Und zwar gar nicht so, nee, alles gut, ich hatte dich ja gefragt, gar nicht so, ob du jetzt an Unis auch so provokant sprichst wie außerhalb Unis oder so, wobei ich es auch gar nicht so provokant finde, wie du sprichst. Aber meine Frage ging eher dahin so, wie reagieren die Leute auf das, was du sagst, also jetzt auf Postwachstumsökonomie. Also so quasi so therapeutisch, wie fühlen wir uns bei dem Gespräch? Wie reagieren Menschen, wenn du ihnen deine Ideen unterbreitest und wenn du sie sicherlich auch erstaunst mit Fakten, die so nicht vorkommen im allgemeinen Weltbild? Also das ist als nicht radikal, sondern eigentlich gerade erst vorgestern normal gewesen einzustufen ist, dass es kaum Autobahnen gibt oder so weiter, hat irgendwie keiner im Kopf, zumindest in unserer Generation nicht. Reagieren die Leute erbost, reagieren die zynisch, reagieren die offen? Auf was stößt du?
Also ich habe ja 2019 eine Rufmordkampagne am Hals gehabt, ausgehend von AfD-nahen Kräften und dann der Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung hat dann einen riesen Film draus gemacht. Die haben mir dann Ökostalinismus vorgeworfen, mich da auf der Titelseite in dem Sinne porträtiert. Das war schon interessant. Da haben viele aus meinem Umfeld mir wirklich auch angeraten, also Personenschutz zu beantragen. Das ist das zweite Mal in meinem Leben, wo sowas passiert ist. Und das andere Mal muss so Anfang der 10er Jahre gewesen sein, wo auch so ein Ding gelaufen ist. Auf einer Seite im Netz haben sich Leute verabredet, Hetzjagden auf mich zu veranstalten, und zwar nicht mehr nur im Sinne einer Rufmordkampagne. Das ist, ich weiß nicht, ob es diese Seite noch gibt, sondern Neonazi-Seite. Ich glaube, Political Incorrect oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Die nennen sich also so. Aber ich werde auch von Linken total, von sogenannten Antideutschen und solchen Gruppierungen unglaublich angefeindet. Aber das Verrückte ist, unter dem Strich bin ich manchmal erschrocken darüber, wie viel Zuspruch ich erhalte. Aber da darf ich mir auch nichts vormachen. Wenn ich jetzt irgendwo mal einen Vortrag zum Beispiel halte, und da kommen jetzt viele, viele Leute hin, dann ist es doch sowieso klar, dass da Leute hinkommen, die schon von vornherein eine etwas positivere Einstellung zu dem Thema haben. Und wenn die dann laut applaudieren und das alles ganz toll finden, dann kann ich mir da nichts drauf einbilden. Also ich glaube schon, dass meine Position auch polarisiert. Das habe ich nicht gern, aber ich kann es in diesem Fall nicht vermeiden. Aber ich bin immer dafür, dass natürlich zwischen den unterschiedlichen Positionen immer friedlich, freundlich debattiert wird. Davon lebt natürlich, davon lebt eine Demokratie und davon lebt übrigens auch der wissenschaftliche Diskurs. Das Streitgespräch als ein Element der Wissenschaftskommunikation ist viel zu sehr ins Hintertreffen geraten. Sowas sollte viel mehr gepflegt werden.
Es ist ja absurderweise, es ist ja absurderweise, der Satz, man kann nicht Veränderung fordern, wenn man selber viel fliegt. Ich habe es jetzt nicht richtig zitiert, aber ihr wisst, was ich meine. Also man kann nicht integer für Klimaschutz sein, wenn man selber das Klima belastet. Ist ja absurderweise auch ein Satz, der von vielen handlungsunwilligen, konservativen Rechten kommt. Natürlich mit einer ganz anderen inhaltlichen Ladung, aber trotzdem erstmal so der gleiche Satz. Wird dir das von Linken angefeindet?
Ich weiß gar nicht, was an diesem Satz originär rechts sein soll. Also das ist ja genau,
Nur die Überschneidung, dass genau dieser Satz mit einem ganz anderen Argument auch fällt.
Ja. Also ja, natürlich. Also viele Linke haben mir alles Mögliche vorgeworfen. Rassismus, Sozialdarwinismus, Faschismus, alles Mögliche. Also es gibt radikale Linke, die also sich mit Wachstumskritikern und Wachstumskritikern schwer tun, außer dass die Wachstumskritiker nichts anderes tun, als den Marxismus, um eine weitere Umdrehung zu entwickeln und aus Marx einen Wachstumskritiker zu machen, was ich für nicht ganz korrekt halte. Aber auch interessant ist, muss ich auch sagen, okay, klar, aber Heuchelei aufzudecken ist nicht das Geschäft der Rechten, das können Linke genauso machen. Was Gregor Gysi da gerade neulich fabriziert hat im Freitag einer linken Zeitung, als er diese Corona-Verträge da, Corona-Impfstoff-Verträge einfach mal kommentiert hat, ist ja auch nichts anderes als das Aufdecken, also so einer gewissen Form von Inkongruenz und Heuchelei. Und dass Rechte sowas tun, mag sein, aber das steht jedem offen, das kann man nicht verhindern, dass auch Rechte Widersprüche aufdecken. Das ist leider in einer Demokratie nicht zu unterbinden.
Lieber Nico, ich glaube, wir müssen dich langsam entlassen, damit du noch einen schönen Feierabend hast. Drei ganz kurze Fragen zum Schluss. Die erste Frage, wenn du nicht Universitätsprofessor wärst, was wäre ein anderer Beruf, der dich reizen würde? Zweite Frage, warum sollte man Milch und Kultur hören? Und die dritte Frage ist keine Frage, mach uns bitte Mut. Mach uns kurz Mut. Warum sollten wir zuversichtlich sein dazu?
Zur ersten Frage, Jazz- oder Progressive-Rock-Musiker oder Handwerker? zur zweiten, zweiten Frage. Also nach dem, was ich heute erlebt habe und auch vor allem eingedenk deiner Moderation, Christoph, kann ich nur sagen, das ist ein tolles Format und das ist wirklich für mich jetzt heute ein neues Erlebnis und ich kann nur allen raten, dann also Milch und Kultur zu hören. Und Zuversicht, also wirklich, wo die Not am größten ist, das Rettende nah. Das klingt jetzt auch wie Poesie, aber das ist auch harte Wissenschaft. Das ist dann Marxismus, das ist Dialektik. Das heißt also, die Krisen, die auf uns zukommen, sind Chancen. Die sind wirklich auch Chancen. Und das macht mir wirklich Mut. Die Corona-Krise ist da zweideutig. Es sterben zu viele Menschen, da können wir nichts dran schönreden. Aber diese Krise im Verein mit vielen anderen vorangegangenen Krisen bewirkt schon, dass wir anders nachdenken über unsere Lebensweise. Und das macht mich durchaus zuversichtlich.
Das ist doch ein super Abschluss. Ganz herzlichen Dank, Nico Pech, dass du heute dabei warst. Chris und Felix, wir sprechen jetzt noch weiter. Es geht nämlich jetzt noch darum, welche Gedichte habt ihr zum Beispiel für den Text von Nico Pech ausgewählt? Welche weiteren Texte noch? Felix hat noch eine abschließende Frage, glaube ich.
Nico Pech hat gerade die perfekte Überleitung, ohne es zu wissen, gegeben. Und zwar ist, wo aber Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Ein Zitat von Friedrich Hölderlin, der mit, ich glaube, 5 oder 6 Gedichten in unserem Band vertreten ist.
Großartig. Ganz herzlichen Dank, Nico Pech, heute bei Milch und Kultur.
Ich danke herzlich für die Einladung und das tolle Gespräch mit euch dreien. Ganz herzlichen Dank
dafür. War ein schöner Austausch, fand ich auch.
Danke dir, ciao.
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 Ich bin jetzt auch hier ein bisschen beseelt, weil ich das einen total schönen Austausch finde. Ich würde jetzt gerne mit euch nochmal zu den Gedichten kommen, die ja auch einen großen Teil dieses Buches ausmachen. Ich habe ja Gedichte ausgewählt für den Autoren Nico Pech, für sein Essay. Und ich möchte mal fragen, welche Gedichte habt ihr für ihn ausgewählt und aus welchen Gründen?
Verschiedene. Also ich würde sagen, ein wesentliches Motiv, was wir interessant fanden natürlich, war das der Bescheidenheit, vielleicht auch das der Genügsamkeit, also mit wenig Auskommen. Es gibt auch einige, wo ich sagen würde, wachstumskritische. Aber genau, sie haben allesamt so diesen Ton von, es geht mir doch eigentlich gut, wo ich hier lebe, wieso muss ich immer nach dem Großen streben, warum muss ich immer in die weite Welt hinaus, hier lokal gefällt es mir doch ganz gut.
Welche Gedichte waren das? Oder welche Autoren?
Also es ist Matthias Claudius zweimal dabei, der sehr über Genügsamkeit, über das Glück in eines einfachen Bauernlebens schreibt. Es ist Goethe mehrmals dabei, Fontane, Schiller. Ich kann, oder wir können quasi beispielhaft ein ganz kurzes von Goethe, das diesen Inhalt, von dem Chris gerade geredet hat, trägt, vorlesen. Johann Wolfgang von Goethe. Herr, lass dir gefallen. Herr, lass dir gefallen, dieses kleine Haus. Größere kann man bauen. Mehr kommt nicht heraus.
Genau. That's it. Das ist sehr anschlussfähig an das Gespräch eben. Mit den mehr Autobahnen oder total. Weniger Autobahnen.
Ihr habt noch mehr Gedichte mitgebracht und ihr habt auch noch mehr Gedichte, die ihr lesen wollt, damit wir einfach einen kleinen Einblick kriegen, welche Gedichte befinden sich denn in dem Buch.
Ja, also Felix, wie machen wir es? Ich würde vorschlagen, dass du einmal vielleicht Abendlied vorstellst, oder? Sozusagen als Grundgedicht. Und wir können gerne noch mehr Gedichte zu dem Essay von Nico Pech dann einfach der Reihenfolge nach.
Sehr gern. Vielleicht könnt ihr zu dem ersten auch sagen, in welchem Essay das Gedicht ist und warum das vielleicht in dem Essay ist.
Genau, das erste Abendlied findet sich beim Essay von Gesa Mackentun. Das ist ein Essay, der eigentlich über die Kraft von Literatur und über das Lernen aus Literatur schreibt. Also es ist ein Essay, der ein bisschen aus der Reihe fällt. Sie bemüht verschiedene literarische Stoffe, zum Beispiel Frankenstein, und analysiert quasi anhand von inhaltlichen Debatten im 19. Jahrhundert, auch da schon Technikkritik, was damals Folgen von Umweltkatastrophen waren, dem Jahr ohne Sommer, einem Jahr 1815, in dem es ganz schlechte Ernten gab, weil ein Vulkanausbruch weltweit das Klima beeinträchtigt hat. Und was eben damals die Reaktionen der Menschen auf neue Erfindungen etc. waren, und analysiert so wie auch heute in der Gegenwart Technik oder Politik oder die Gesellschaft eigentlich
quasi einen guten oder einen schlechten Weg einschlagen könnte. Da findet sich dann am Ende Matthias Claudius Abendlied. Ich habe auch gleich dahin geblättert, Moment. Matthias Claudius Abendlied. Der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel, wunderbar. Wir stolze Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel.
Sehr schön. Das wird ja dem einen oder anderen auch bekannt vorkommen, aber vielleicht gar nicht bekannt als ein Gedicht von Matthias Claudius, sondern eher als ein gesungenes Abendlied.
Das stimmt, ja. Wollen wir einfach noch ein paar vorlesen?
Ja, gerne. Lese okay. Einfach mal ein paar vor. Ich höre zu. Ich lehne mich zurück. Genau, und trinke ein Glas Milch und
sehr gut. Ich lausche. Felix, wollen wir einfach wirklich der Reihe nach mal die Gedichte von Nico Pechs Essay, die Gedichte? Okay, ich fange mal an.
Zuspruch, Theodor Fontane. Such nicht immer, was dir fehle. Demut fülle deine Seele. Dank erfülle dein Gemüt. Alle Blumen, alle Blümchen und darunter selbst ein Rühmchen haben auch für dich geblüht.
Matthias Claudius, ein Lied. Ich bin vergnügt. Im Siegeston verkünd es mein Gedicht. Und mancher Mann mit seiner Kron und Zepter ist es nicht. Und wär er's auch, nun, immerhin mag er's. So ist er, was ich bin. Des Sultans Pracht, des Moguls Geld, des Glück, wie hieß er doch, der, als er Herr war von der Welt, zum Mond hinaufsah noch. Ich wünsche nichts von alledem. Zu lächeln drob, fällt mir bequem. Zufrieden sein, das ist mein Spruch. Was hülf mir Geld und Ehr? Das, was ich hab, ist mir genug. Wer klug ist, wünscht nicht mehr. Denn was man wünscht, wenn man's hat, so ist man dann drum doch nicht satt. Und Geld und Ehr ist obendrauf ein sehr zerbrechlich Glas. Der Dinge wunderbarer Lauf, Erfahrung lehret das, verändert wenig oft in viel und setzt dem reichen Mann sein Ziel. Recht tun und edel sein und gut ist mehr als Geld und Ehr. Da hat man immer guten Mut und Freude um sich her. Und man ist stolz und mit sich eins, scheut kein Geschöpf und fürchtet keins. Ich bin vergnügt. Im Siegeston verkünd es mein Gedicht. Und mancher Mann mit einer Kron und Zepter ist es nicht. Und wär er's auch, nun, immerhin, mag er's. So ist er, was ich bin.
Man möchte ihn umarmen, wenn man das hört. Das nächste Gedicht, Gefunden, von Johann Wolfgang von Goethe. Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümlein stehen, wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein, soll ich zum Welken gebrochen sein? Mit allen Wurzeln hob ich es aus und trug's zum Garten am hübschen Haus. Ich pflanzt es wieder am kühlen Ort, nun zweigt es und blüht es mir immerfort.
Das nächste ist Caroline von Günderode, der Luftschiffer. Aber ach, es ziert mich hernieder, Nebel überschleiert meinen Blick, und der Erde Grenzen seh ich wieder, Wolken treiben mich zurück. Wehe, das Gesetz der Schwere, es behauptet nur sein Recht. Keiner darf sich ihm entziehen von dem irdischen Geschlecht.
Doch was heißt in solchen Stunden, sich im Fernen umzuschauen? Wer ein heimisch Glück gefunden, warum sucht er's dort im Blauen? Glücklich wär bei uns geblieben, in der Treue sich gefällt. Wo wir trinken, wo wir lieben, da ist reiche, freie Welt.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, eure Gedichte, eure Zeit, eure Gedanken. Heute zu Gast bei Milch und Kultur waren Chris Fairfuß und Felix Erdmann, Lektoren beim Trabanten Verlag und Herausgeber des Buches Mondnacht 5 vor 12. Kauft es, erzählt euren Freunden davon, Wenn ihr es jetzt noch zu Weihnachten bestellt, es kommt pünktlich. Ich glaube, bei Playstations und elektronischen Geräten ist das nicht mehr so. Also kauft lieber ein Buch. Vielleicht dieses und erzählt Freunden davon. Diskutiert mit Freunden darüber, denn es lohnt sich. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.